ARD.
Es ist natürlich eine Abwertung des Yen, eigentlich ohne Beispiel. Also selbst Brexit wird da noch in den Schatten gestellt.
Um das zu verstehen, muss man auf die Zinspolitik der Notenbanken schauen.
I think for a while. This is possible to maintain, right?
Für eine Weile kann Japan noch so weitermachen.
Ich glaube, Japan ist der Kapitalismus, der funktioniert.
Die Notenbank aber will erstmal sicherstellen, dass sich die Löhne im Land ausreichend stark entwickeln und das Wachstum nicht durch steigende Zinsen gebremst wird.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Wir schauen nach Japan heute bei den News Junkies und das vor allem ökonomisch, denn in Japan passieren echt ein paar interessante Sachen. Der Yen zum Beispiel, die japanische Währung, ist so schwach und so billig wie nie und verliert derweil immer weiter an Wert gemessen zum US-Dollar.
Die japanische Notenbank ist dabei eigentlich die letzte Notenbank einer Industrienation, die trotzdem weiter auf super niedrige Zinsen setzt, während alle anderen in Zeiten von Inflation und Teuerungsspirale schon längst die Zinsen erhöht haben.
Gleichzeitig aber boomt der japanische Aktienmarkt, weil japanische Unternehmen davon profitieren, die exportieren von dem günstigen Yen und sind also da allgemein bester Stimmung, dass es bei japanischen Firmen weiter bergauf geht.
Und das, obwohl es in Japan in den vergangenen Quartalen eine kleine Rezession gab, das Wirtschaftswachstum also zurückgegangen ist.
Wobei das wirklich die Ausnahme ist. Also normalerweise wächst die japanische Wirtschaft und das ist auch wieder so spannend, obwohl dort die Bevölkerung immer, immer älter wird. Die älteste Bevölkerung der Welt hat Japan, hat aber zahlreiche Reformen auf den Weg gebracht, um die Wirtschaft anzukurbeln, um die Wirtschaft am Laufen zu halten und diesem demografischen Wandel sozusagen zu begegnen. Und das ist auch aus deutscher Sicht sehr, sehr spannend, weil wir hier strukturell gesehen oft sehr ähnliche Herausforderungen haben wie Japan, auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht nicht glauben mag.
Also, kleine ökonomische Bestandsaufnahme der japanischen Wirtschaft und Gesellschaft heute bei den News Junkies an diesem Mittwoch, den 10. Juli mit Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Reden wir also erstmal über den Yen, also die japanische Währung und warum dieser Yen so extrem schwach ist. Der ist ja aktuell so wenig wert wie seit 34 Jahren nicht mehr. Also musst du dir vorstellen, allein in den letzten 3 Jahren hat der Yen über die Hälfte seines Werts verloren. Also es ist ein Absturz, den man so eigentlich noch gar nicht irgendwo erlebt hat vorher.
Und woran liegt das? Was ist da passiert?
Naja, es ist natürlich ein bisschen knifflig, das zu beantworten. Also wie sich eine Währung entwickelt und wie sich die Volkswirtschaft dahinter entwickelt, das ist ja ein komplexes Gefüge. Aber ich glaube, man kann beim Yen auf jeden Fall sagen, dass es mit den Zinsen zu tun hat. Lass uns mal Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann erstmal hören und ihre Erklärung dazu.
Um das zu verstehen, muss man auf die Zinspolitik der Notenbanken schauen, vor allem in die USA. Dort sind die Zinsen hoch und die erwarteten Zinssenkungen sind bis dato ausgeblieben. In Japan dagegen ist das Zinsniveau sehr niedrig. Anders als zuletzt erwartet, hat die Notenbank dort die Zinsen nur einmal erhöht. Der Zinsunterschied zu den USA ist also immer noch groß. Und so geschieht, was geschehen muss. Investorenkapital fließt weiter in die USA.
Also in den USA, da sind die Zinsen hoch. Da war die Reaktion der Notenbanken in der jüngeren Vergangenheit Zinsen erhöhen, eher als Zinsen senken, wie ja eigentlich alle Industrienationen das gemacht haben, hast du auch schon gesagt. In Japan aber wurden die Zinsen in den letzten 17 Jahren nur ein einziges Mal erhöht.
Und dann und dann klar, in den USA sind die Zinsen hoch, in Japan niedrig. In welche Währung gehen Investoren dann?
Ja.
In den Dollar, in die USA. Ist ja klar. Da gibt es mehr Return dann fürs Investment und was die Währung angeht jetzt. Ne? Nur eins wäre doch logisch, dass auch die japanische Notenbank die Zinsen erhöht, wie alle anderen auch. Warum macht die das nicht?
Haben sie im März gemacht. Das erste Mal seit 2007. Eine währungspolitische Sensation, wenn ich die Kommentare dazu damals richtig verstanden habe. Aber diese Zinspolitik ist ja in fast allen Ländern immer die große Debatte. Ne? Das ist ja schon fast eine Glaubensfrage. Das ist ja für viele auch schon fast so ein Fetisch. Will man niedrige Zinsen und billiges Geld oder hohe Zinsen dafür die Inflation abfangen, aber gleichzeitig das Risiko eingehen, dass das Wirtschaftswachstum ausgebremst wird? Ja. Also es wird davon ausgegangen, dass die USA die Zinsen nochmal senken werden in diesem Jahr. Dass es in Japan vielleicht nochmal eine Erhöhung geben könnte. Das alles würde den Yen stärken und kräftigen. Aber insgesamt wird Japan super vorsichtig bleiben damit mit den Zinsen. So erklärt es HR-Wirtschaftsreporter Sebastian Schreiber.
Das liegt etwa daran, dass die Inflation in Japan in den vergangenen beiden Jahren nicht ganz so weit nach oben geklettert ist wie etwa in den USA oder in der Eurozone. Die Sonderrolle Japans hat allerdings Folgen für die Wirtschaft. Der Yen hat zum Dollar stark an Wert verloren und das macht Waren aus dem Ausland für japanische Unternehmen sehr teuer. Und so gehen die Märkte davon aus, dass der Zins in Japan im Laufe des Jahres dann doch steigen dürfte. Die Notenbank aber will erstmal sicherstellen, dass sich die Löhne im Land ausreichend stark entwickeln und das Wachstum nicht durch steigende Zinsen gebremst wird.
Was aber echt abgefahren ist, ist, dass der japanische Aktienmarkt so boomt. Also ja, die Währung der Yen läuft total schlecht, aber der Aktienmarkt läuft aber total gut.
Aber es muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Also wenn man davon ausgeht, dass die japanischen Firmen eigentlich gesund sind, dass die gute und tragfähige Geschäftsmodelle haben, dann werden die für Investoren durch die Yen-Schwäche natürlich eher interessant. Ne? Und wir sprechen ja auch gleich noch über die Reformen, die Japan in letzter Zeit eingeleitet hat. Das hat natürlich auch was damit zu tun.
Ja, natürlich ist die Währungsschwäche für exportorientierte Firmen ja auch ein Vorteil. Die können ihre Waren ja international dann billiger anbieten, wenn der Yen eher schwächer ist.
Ja. Du hast aber auf der anderen Seite im ersten Quartal, also Aktienmarkt boomt und so, aber du hast im ersten Quartal in Japan, in der japanischen Wirtschaft, ein Minuswachstum von 2% gehabt. So, was unter anderem daran liegt, dass die Japaner selbst aktuell immer weniger kaufen, dass also die Binnennachfrage, wie es heißt, da nicht einbricht, aber doch stark zurückgeht, weil die Inflation in Japan in letzter Zeit doch deutlich größer war als die Lohnsteigerung. Auch wenn die Inflation in Japan weltweit gesehen nicht so gut, nicht so stark war. Es bleibt den Japanern einfach am Ende des Monats weniger Geld übrig, was zu weniger Ausgaben führt, beziehungsweise die Leute geben dann ihr Geld natürlich aus für die Sachen, die sie wirklich brauchen, aber nicht mehr für den Konsum darüber. Da werden dann der neue Fernseher, der neue Kühlschrank, das neue Auto und so erstmal nicht gekauft. Und das ist strukturell ja das, was da in Japan passiert, ja auch Deutschland auch wieder gar nicht so unähnlich, ne? Jetzt so dieses das Krisenverhalten.
Naja, auch die demografische Entwicklung ist ja der in Deutschland nicht ganz unähnlich, was ja für wirtschaftliche Entwicklung natürlich auch wichtig ist. Also Japan hat die älteste Bevölkerung der Welt. Das ist natürlich ein schöner Gedanke für die Menschen, die dort leben, aber es macht den Arbeitsmarkt nicht besser. Außerdem gibt es in Japan recht wenig Einwanderung, also bisher zumindest. Das ändert sich jetzt gerade, reden wir nachher nochmal drüber, aber so war es in der Vergangenheit. Und das bedeutet, Japan hat enorme Herausforderungen mit Fachkräftemangel und dem ganzen Kram und reagiert da aber auch entsprechend drauf, indem es enorm viel forscht und entwickelt, was Automatisierung, Robotik und künstliche Intelligenz angeht. Und das lockt natürlich wieder Investoren an, für die diese Firmen oder die Aktien dieser Firmen dann eben interessant sind.
Ne? Aber Japan hat ja nicht nur, wenn ich da nochmal drauf bleiben darf, nicht nur eine alternde, sondern ja auch eine schrumpfende Bevölkerung. Ne? Ja. Und die Wirtschaft wächst aber trotzdem in den meisten Zeiträumen. Das ist ja, ist ja was, wo weltweit Leute nach Japan schauen und gucken, wie machen die das? Weil auch hier ist Japan Deutschland wieder gar nicht so unähnlich. Auch bei uns fragt man sich ja, wie man das eigentlich lösen soll. Mit immer weniger Geburten, immer älteren Menschen. Gut, jetzt hat Deutschland aber natürlich viel mehr Einwanderung als Japan. Ja, hast du ja gerade schon gesagt, dass du da nochmal drüber sprechen möchtest.
Hat ja eine Reihe von Maßnahmen erlassen, um diejenigen, die im arbeitsfähigen Alter sind, produktiver zu machen und ihnen sozusagen zu erlauben, mehr für die wirtschaftliche Entwicklung auch zu tun. Aber lass uns die mal angucken jetzt, weil da kommen wir dann etwas weg von den ganzen Zahlenspielen hin zu etwas konkreteren Sachen.
Ja, aber eins noch vorher, das hatte ich mir auch rausgeschrieben, dass Deutschland ja Japan genau wegen des schwachen Yens und wegen dieser beginnenden Rezession in Japan Ende 2023 volkswirtschaftlich überholt hat. Also im Gesamtjahr 2023. Bisher und seit 50 Jahren war Japan ja Dritter und Deutschland Vierter mit riesigem Abstand zu 1 und 2, also zu USA und China.
Ja.
Und da hatte Japan zwar ein deutlich größeres Bruttoinlandsprodukt als Deutschland, 1,9% inflationsbereinigt, im Vergleich zu Deutschland, wo minus 0,3% unter dem Strich standen. Aber da diese Vergleiche am Ende in Dollar gemacht werden, war die japanische Volkswirtschaft nach der Umrechnung 4,21 Billionen Dollar wert, die deutsche aber 4,46 Billionen. Und somit ist Deutschland wieder drittgrößte Volkswirtschaft.
Wunderbare, schöne Zahlenspiele, das hast du hier ganz toll aufgeschrieben. Gerade jetzt, wo wir die Europameisterschaft nicht gewinnen, ist das doch ein schöner Trost.
Kann ich da bitte ein Fleißkärtchen für haben?
Das kriegst du jetzt sofort nach diesem Trainer. Also vielleicht mal zusammengefasst, ganz lapidar, das Geld ist in Japan aktuell so wenig wert wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Kann man sagen, ist auch eine echt neue Situation für das Land, eine große Herausforderung auch, aber vielleicht ja auch eine Chance. Und erstmal vor allen Dingen auch davon ab, von den wirtschaftlichen Überlegungen, eine sehr günstige Situation für Leute, die schon immer mal nach Japan wollten, wenn das Geld so billig ist.
Ich habe heute auch schon überlegt, während wir so den ganzen Tag diese Japan-Berichte gelesen haben, ob man da jetzt nicht bald mal hinreisen sollte, wo der Yen so günstig ist. Also der Tourismus profitiert vom schwachen Yen, der läuft gut jetzt.
Sehr gut sogar, 3 Millionen Menschen im Monat waren das zuletzt im Schnitt, die auf Japan-Reise gegangen sind und die geben da zusammen, sind wir wieder bei der Wirtschaft, mehr aus als Japan an Elektronik in die Welt exportiert.
Ach,
über 40 Milliarden Euro das Jahr.
Ja.
Und der schlappe Yen wird den Tourismus nochmal richtig ankurbeln mit den ganzen positiven Effekten für die Wirtschaft. Und das ist aber alles, muss man sagen, auch schon eine etwas längere Entwicklung und ist jetzt über die Jahre auch zu einem echten Faktor für Japan geworden, der Tourismus.
Ja, ich habe mal geschaut, das sind so 7% inzwischen, was der Tourismussektor da am Bruttoinlandsprodukt ausmacht. Das ist jetzt noch lange nicht in so einer Liga wie Spanien oder Italien oder so. Ne? Da reden wir von 10-15% vom Bruttoinlandsprodukt, was da der Tourismus beisteuert. Und sogar in Deutschland Was weiß man
merkt
ja irgendwie
man immer nicht,
ne?
Ja.
Hat der Tourismus einen leicht größeren Anteil mit über 8%. Also es ist im Vergleich mit anderen Ländern nicht sehr viel, was da in Japan an Bruttoinlandsprodukt durch den Tourismus beigesteuert wird, aber es wächst halt stetig und
so
wird immer mehr.
Und das sind nicht nur die schönen Seiten des Tourismus, was Japan sich da ins Land geholt hat, sondern da kommen auch die nicht so guten mit, kann man sich vorstellen, hat der ARD-Korrespondent Thorsten Iffland in Tokio in einem Beitrag beleuchtet, weil wohin wollen natürlich viele, natürlich auch du, wenn du dann mal hinreist, wenn sie nach Japan reisen,
ans Meer.
Naja, und in die Natur und rauf auf den Fuji natürlich.
Ne? Naja, den Vulkan, den Schneegipfel-Vulkan, das ist ja quasi also das Premium-Selfie, wenn man in Japan ist, oder? Da muss ja jeder, der eine Japan-Reise macht, muss da ja einmal
genau
hin.
Genau, dieses Ding. Und da gibt es jetzt Ärger über Touris, die da in Sandalen hochlatschen wollen und auf die knapp 4000 Meter, die das sind, und dann eben Hilfe brauchen oder der Müll, der dann da liegen bleibt. So, das
gerade in Japan, ne, wo das so beeindruckend war zu sehen, noch bei der Fußball-WM, ne, wo die japanischen Zuschauer doch dann immer das Stadion aufgeräumt haben danach noch. Also jeder räumt noch hinter sich auf und so. Ich erinnere mich da an so ein Instagram-Video von einem jemandem aus Lateinamerika, der fast geweint hat und gesagt hat, was sind wir, also er und seine Leute, für unkultivierte Menschen im Vergleich zu diesen wahnsinnig reinlichen Japanern. Ja. Lassen unseren Müll einfach liegen und die Japaner räumen hier freiwillig auf.
Ja,
das,
also gut.
Aber und das jetzt, nur als Anekdötchen.
Und jetzt liegt der Müll da am Fuji rum von den Touristen die Touristen sind zu sorglos auf den Bergen unterwegs und das führt zu Überlegungen, wie man sie aus Touristenhochburgen natürlich auch schon kennt. Das kommt jetzt auch alles nach Japan. Hier aus dem Stück von ARD-Korrespondent Thorsten Iffland.
Entlang des beliebten Yoshida-Pfades gibt es nur rund 2000 Betten. Wenn aber im Schnitt über 4000 Bergsteiger am Tag auf den Gipfel wollen, wird es eng. Die Rufe, die Zahl der Wanderer zu limitieren, werden lauter, weiß auch Toshiaki Kasai. Es steht jedem frei, einen Berg zu besteigen. Das ist ein öffentlicher Weg. Das steht so im Gesetz. Deswegen ist es schwierig, da eine Obergrenze zu setzen. In diesem Rahmen bleibt uns nur, die Wanderer anzusprechen und vor den Gefahren zu warnen. Und sie zu ermahnen, ihren Müll wieder mitzunehmen. Denn das ist neben der Überfüllung und der Sicherheitsfragen das größte Problem am Fuji.
Gut, also die Schattenseiten des Tourismus sind schon angekommen in Japan, aber generell diesen Wirtschaftszweig auszubauen, es war ja auch Strategie, es war ja eine von diesen Reformen und Maßnahmen. Ne?
Ja, die letzten 15 Jahre lang kann man ungefähr sagen und es hat funktioniert, also mit einer kurzen Unterbrechung wegen Corona natürlich, aber danach gleich wieder jetzt hohes Niveau und durch den schwachen Yen kommen ja eben auch Leute, die sonst vielleicht jetzt nicht unbedingt auf die Idee gekommen wären. Ne? Der Deutschlandfunk hat gerade einen langen Beitrag zur wirtschaftlichen Öffnung Japans gebracht und den Erfolgen davon oder den Konsequenzen und da kommt die Ökonomin Harumi Taguchi von S&P zu Wort und die sagt, dass die Sache mit dem Tourismus ganz strategisch angelegt war und ist.
Zum einen soll der ausländische Tourismus die ländlichen Gebiete in Japan, die unter Landflucht leiden, wiederbeleben. Die ausländischen Besucher stärken den lokalen Konsum und schaffen lokale Jobs. Zum anderen zielt man auf einen Synergieeffekt im Bereich Manga, Anime und Videospiele ab. Das weltweite Interesse an diesen japanischen Produkten steigt. Viele ausländische Besucher kommen als Fans und besuchen die Orte in Japan, die sie aus Manga und Anime kennen.
Also der Fuji ist für uns eine Marke, aber andere kommen wegen Comicbildern. So, und dieser Tourismus, du hast ja auch schon gesagt, es ist ja auch nur eine Ausprägung von diesen Reformen, die Japan vor Jahren angestoßen hat, von dieser Wendung Japans eben nach außen. Also es ist ja Teil einer Strategie, die seit über 10 Jahren da verfolgt wird. Dazu hat man ja auch ausländische Arbeitskräfte eben ins Land geholt. Das ist auch neu, erstmals in großer Zahl vor 5 Jahren. Und ausländisches Kapital. Das ist also alles noch relativ frisch. Eine weitreichende neue Öffnungspolitik in den letzten Jahren.
Ja, also ich glaube, man kann sagen, losgetreten hat das vor über 10 Jahren der damalige Premierminister Shinzo Abe mit seinen Wirtschaftsreformen, die sogar einen eigenen Namen bekommen haben, die Abenomics, ja, also von Economics und Abe eben zusammengefügt, was nichts anderes hieß als Geldpolitik lockern, hohe staatliche Investitionen in die Wirtschaft und Deregulierung, um ausländische Investitionen und Investoren anzulocken. Also das Einmaleins des Kapitalismus, mach es möglichst einfach, in Japan zu investieren.
Ja. Haben die allerdings auch nicht nur aus freien Stücken gemacht in Japan. Also die Wirtschaft lief lange Jahre quasi seitwärts, stagniert. Gleichzeitig hat der große Nachbar und Konkurrent China die Japaner in der Wirtschaft überholt. Und dann Finanzkrise, Toyota sogar, ne? Größter Autobauer in den Miesen und das Unglück dazu in Fukushima liest man eben auch mal wieder so als Motoren von dieser Entwicklung. Und jetzt hat Japan sich in 10, 15 Jahren eben deutlich geöffnet nach außen, also für Touristen, was wir merken so, für Arbeitskräfte und internationale Unternehmen.
Ja, das Resultat kann sich aber, glaube ich, auch echt sehen lassen. Da sind 4,5 Millionen neue Jobs im Dienstleistungssektor entstanden zum Beispiel. Das heißt also, Investitionen in Japan steigen langsam, aber sie steigen stetig. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass alles wird auch erkauft in gewisser Weise mit hohen Schulden, weil so hohe Schulden wie Japan hat niemand und das schon ewig. Es scheint aber zu funktionieren, weil das Vertrauen da ist, weil die Staatsanleihen gekauft werden und Experten wie die Ex-Notenbankerin Sayuri Shirai, die sagt, es kann auch noch eine ganze Weile so weitergehen. Es ist jetzt nicht das Riesenproblem, die Schulden.
I think for a while this is possible to maintain, right?
Für eine Weile kann Japan noch so weitermachen. Es gibt immer noch Versicherer und Pensionsfonds, die japanische Staatsanleihen kaufen. Japan hat Glück. Andere Länder könnten nicht so handeln. Man würde sich Sorgen machen. Aber nicht in Japan. Wir haben keine Anzeichen für eine Schuldenkrise. 10 Jahre kann das noch funktionieren.
Also, was kann man sagen? Es ist schon eine japanische Besonderheit mit den Schulden. Es ist offenbar nichts, was die Leute so wahnsinnig beunruhigt.
Und noch was Spannendes in der Entwicklung in letzter Zeit in Japan, was du auch schon angesprochen hast, die Bevölkerung, ne, die ja so stark altert. Und das hat ja einerseits dazu geführt, dass du jetzt in Japan quasi bis ins Bidensche Hochalter arbeiten kannst, wenn du magst. Ne? Also Rentner arbeiten oft einfach weiter in Japan. Und trotzdem ist natürlich auch klar, dass ein Land wie Japan junge Leute von außen braucht, damit die Wirtschaft weiter funktioniert. Aber es war eben nie ein Einwanderungsland. Und das hat sich jetzt geändert. Also vor 5 Jahren hat die Regierung angefangen, im großen Stil Leute von außen reinzuholen. Trotzdem hat man versucht, das vorsichtig zu öffnen für den Arbeitsmarkt. Aber eben nicht nur für hochqualifizierte Leute, sondern eben auch Ungelernte. Und inzwischen gibt es offenbar Viertel in Tokio wie Little India oder Little Vietnam, weil sich da eben Einwanderer aus diesen Ländern angesiedelt haben. Aber es ist eben alles noch ganz frisch und neu für Japan.
Naja, und es ist noch was in Japan, dass die Frauen halt in dieser japanischen Wirtschaft früher kaum eine Rolle gespielt haben. Und da die Politik in den letzten Jahren aber gezielt dafür gesorgt hat, Frauen in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und zwar einem Anschein nach weniger vor dem Hintergrund der Gleichberechtigung, sondern ganz einfach, um die Wirtschaft anzukurbeln. Weil, was ich vorhin gar nicht dazu gesagt hatte, diese 4,5 Millionen Jobs, ne, im Dienstleistungssektor, 2/3 davon werden von Frauen besetzt.
Also viel jetzt, aber insgesamt echt eine interessante Entwicklung in Japan, in der Wirtschaft in den letzten Jahren, die wir hier zusammengetragen haben und die jetzt eben gerade zusammenkommen mit dieser dramatischen Geldentwertung. Und jetzt ist eben bei aller wirtschaftlichen Entwicklung der Yen auf einmal so billig wie
noch. Also es soll sich ja im Laufe des Jahres oder könnte sich im Laufe des Jahres durchaus auch noch ändern. Was, glaube ich, für viele jetzt heißt, fernab von wirtschaftlichen, politischen Überlegungen, Einschätzungen, für so ganz persönlich, wenn man überhaupt mal nach Japan will, was man ja auch nicht zwingend muss zum Lebensglück, aber sollte man das wollen und schon mal vorgehabt haben, dann ist wahrscheinlich derzeit ein guter Zeitpunkt.
Ja, dann jetzt. Das war's von den News Junkies für heute. Eine neue Folge der News Junkies findet ihr morgen wieder, unter anderem in der ARD Audiothek.
Herzlichen Dank fürs Zuschalten, sagen Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Tschüss.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.